Was wäre, wenn ich euch erzählen würde, dass eine unscheinbare Leica-Fotokamera aus dem Jahr 2002, die heute vielleicht in einem Sammlerregal steht, einst im Besitz einer ungewöhnlichen, vielleicht gar geheimen Abteilung der Bundeswehr war, die der NATO unterstellt ist? Was, wenn dieses kleine Stück Technik in Italien stationiert war und in den Händen derer lag, die sich für den Ernstfall vorbereiteten? Möglicherweise wurde sie Zeuge geheimer Treffen, sah die jungen Rekruten einer Einheit für Informationstechnik und könnte uns sicherlich spannende Geschichten erzählen, wenn sie sprechen könnte. Was ist aus dieser geheimen Abteilung geworden? Warum existiert sie heute nicht mehr? Und was hat dazu geführt, dass diese Leica-Fotokamera plötzlich auf dem Markt auftauchte, ohne dass jemand von ihrer geheimen Vergangenheit wusste? Warum übt das Unbekannte eine so starke Faszination auf uns aus? Die Vorstellung, dass diese Kamera Teil von etwas Größerem war, etwas vielleicht Geheimem und heute Vergangenem, weckt definitiv meine Neugier. Vielleicht hat sie aber auch einfach nur Urlaubsfotos gemacht.
Grundehrlich, Sprachnotizen zum Runterschalten.
So, wer von euch hat gerade misstrauisch nachgeschaut, ob er noch im richtigen Podcast unterwegs ist? Normal geht es bei Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten ja eher um Oldtimer, Roadtrips und die Community drumherum. Aber es geht ebenfalls ja um die Schnittmenge der Interessen, die wir so neben klassischen Autos haben. Und hier gehört zum Beispiel Fotografie definitiv dazu. Ich habe mir einen etwas unkonventionellen Start für eine sehr besondere Interview-Episode herausgesucht. Eigentlich ist es eine Episode lauter Zufälle. Begonnen hat die Reihe der Zufälle mit dem Erwerb einer bzw. meiner ersten Leica-Kamera. Ein Punkt, den ich als Fotografie-Enthusiast seit meinem Studium auf meiner Bucketlist hatte. Als ich eines Tages auf Kleinanzeigen eine mir unbekanntes Modell einer sehr günstigen Leica-Kamera für 220 Euro gesehen habe, dachte ich mir nach kurzer Recherche, warum nicht zuschlagen? Hauptsache ein roter Punkt drauf. Ich sehe Parallelen zum Thema Hauptsache mal Porsche fahren. Und tatsächlich, das war kein Scam, auf den ich reingefallen bin. Es kam ein paar Tage später ein Paket mit einer funktionsfähigen Leica. Dem Modell Digilux 1. Sage und schreibe 4 Megapixel, Baujahr 2002. Also die Webcam meines Laptops hat mittlerweile mehr Megapixel. Aber ich war im Besitz einer Leica. Und die Fotos sind auch ziemlich cool. Also der Farblook und Vibe hatte tatsächlich etwas Ungewöhnliches, also tatsächlich eine Art ja, Leica-Look. Und erst per Zufall richtete sich mein Blick auf ein Stück Papier, das zwischen dem Karton und der Bedienungsanleitung lag. Und das war die Originalrechnung. Also cool, sogar mit Historie. Schnell kam mir der Gedanke, dass ich diese Leica ja flippen könnte und so eine Serie starten könnte, von der billigsten Leica zur Profi-Leica oder so ähnlich. Sterne stehen ja an sich gut, wenn ich schon mal günstig eingestiegen bin. Was ich dann aber entdeckte, war auf dieser Rechnung eine handgekritzelte Notiz vom Verkäufer aus Flensburg über den Kunden der Kamera. Dienstältester deutscher Offizier und eine Adresse in Italien. Habe ich noch nie davor gehört. Ja, also was macht man in dem Moment? Kurze Google-Recherche. Und es ergab sich, dass es sich hierbei um eine Abteilung bzw. einen Bereich der Bundeswehr handelt, die der NATO unterstellt ist. Und im Prinzip für die Sicherstellung von Informations-, Signal- und Kommunikationstechnik ist. Eine Abteilung, deren Aufgabe es ist, im Krisenfall schnell und zuverlässig ein Kommunikationsnetzwerk aufzubauen. Klingt spannend. Jetzt könnt ihr euch denken, wie ich zu diesem Intro kam. Direkt sämtliche Action- und Geheimagentenfilme im Kopf gehabt. Was mich noch wunderte, war die italienische Adresse. Auch hier half mir eine kurze Recherche in den Unweiten des Netzes und ich kam zu folgendem Ergebnis. Es handelte sich tatsächlich um eine Außenstelle, die von 1991 bis 2019 dort existierte und Teil der sogenannten NATO Communication and Information Systems School war. Deswegen die Anekdote mit den Rekruten am Anfang. Mittlerweile ist die Schule, die damals als Kompetenzzentrum für Computer- und Kommunikationstechnik galt, nach Portugal gezogen und so existierte diese Außenstelle nicht mehr. Doch wo ist nun die Verbindung zum eigentlichen Thema Oldtimer, Roadtrips etc.? Nun, der zweite Zufall in der Reihe kommt jetzt. Durch eine Story, die ich mal zum Thema Fotografie gemacht habe, hat mich jemand auf Instagram angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte, mich mit ihm über Analogfotografie etc. auszutauschen. Er selber ist auch Oldtimer-Liebhaber und, Zufall Nummer 3, 924-Fahrer. Und interessiert sich sehr, sehr für Fotografie. Und ob dies mit seinem Beruf zusammenhängt? Sehr wahrscheinlich. Heute präsentiere ich euch die Episode 34 mit dem Head of Sales von Leica Classic. Viel Spaß! Heute zu Gast im Podcast Dennis Iwaskiewicz, 31 aus Wien, mit einer sehr, sehr interessanten beruflichen Tätigkeit, nämlich er ist im Geschäft für klassische und sammelwürdige Kameras. Und was es dazu Interessantes gibt, erzählt er uns heute, aber auch über seine Leidenschaft zum Thema Oldtimer. Genauso wie ich hat er einen Porsche 924. Vielleicht mit einer ähnlichen Geschichte in einem schlechten Zustand geholt und dann durchrepariert. Und damit endet sein Fuhrpark noch nicht. Aber alles dazu jetzt in der Episode. Danke, Dennis, dass du dir heute die Zeit genommen hast und 2024 gleich mit einem grundehrlich Gastbeitrag beginnst. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Gerne, gerne. Ja, ich habe schon im Intro erwähnt, du bist tätig im Bereich Kameras. Magst du da vielleicht ein bisschen mehr erzählen, wo genau du tätig bist?
Also ich bin bei der Leica Kamera Classic in Wien, bin dort Head of Sales und wir kaufen und verkaufen alte Kameras, so im Großen und Ganzen. Seit mittlerweile ein bisschen über 11 Jahren, also schon eine ganze Zeit lang, war immer meine große Leidenschaft Kameras und die konnte ich dann vor einigen Jahren zum Beruf machen.
Boah, das klingt gut, aber Leica Classic, also Leica, eine sehr, sehr, sehr große, bekannte Marke und wahrscheinlich will wirklich jeder neben einem Porsche vielleicht irgendwann mal auch eine Leica besitzen. Gibt es denn so... Ja, was gibt es denn so in 11 Jahren? Was hast du da so erlebt? Was sind so Besonderheiten, Ereignisse, die dir vielleicht dann im Kopf geblieben sind?
Es ist halt immer wieder spannend, mit Geräten zu tun zu haben, die eine interessante Geschichte haben, die einen interessanten Vorbesitzer haben. Das ist eigentlich das große oder die große Freude daran. Wir sind ja grundsätzlich markenoffen in der Leica Classic in Wien, also wir handeln nicht nur mit Leica, sondern auch mit allen anderen Marken. Nein. Das heißt, wir haben sowohl Hasselblads von der NASA verkauft, wir haben Kameras verkauft, die berühmtesten Bilder des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Wir haben Kameras aus ganz berühmtem Vorbesitz gehabt. Erst unlängst, zum Beispiel jetzt in unserer letzten Auktion im November, haben wir die persönlichen Kameras von Yul Brynner versteigert. Der Hollywood-Schauspieler, der eben auch selber ein irrsinnig toller Fotograf war.
Wow.
Und das ist schon immer schön, diese Schätze dann in der Hand zu haben und selber zu sagen, das ist die Kamera, die dieses und jenes Bild gemacht hat. Das ist schon wirklich Wahnsinn.
Das glaube ich dir. Ich habe mir vorhin zur Vorbereitung für die Reportage mir den Link angeschaut, den du mir durchgeschickt hast, zu dem Thema Auktionen. Und zwei Sachen sind mir da besonders im Kopf geblieben. Einmal diese ja künstlerisch erweiterte Kamera von King Nerd, also mit den Gravuren. Super spannend. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
Ja, auch ein ganz spannendes Thema. Und hier auch die Analogie zum Auto, weil King Nerd ja auch mit Jaguar zum Beispiel einige Sondereditionen gemacht hat mit gravierten Innenräumen und sonstigen. Und wir sind dann vor zwei Jahren auf King Nerd zugegangen und haben da eben ein gemeinsames Projekt gestartet und er hat für uns diese Kameras graviert. Und ich war wirklich begeistert. Also es ist einer von den Künstlern, die wirklich sich hinsetzen, einen Entwurf machen. Mir hat der Entwurf schon von Anfang an irrsinnig gut gefallen. Und dann auf der Kamera eben noch viel besser. Das ist wirklich wahre Handarbeit, wirklich sehr schön umgesetzt.
Wahnsinn. Ich habe das Bild damals in Social Media gesehen von der Leica-Kamera. Mein erster Gedanke, ich habe rüber zum Regal geschaut, habe da noch eine alte Vogtländer-Kamera, auch mit Metallgehäuse, und dachte mir, ich kann da auch bestimmt mal was reinritzen.
Warum nicht? Meine Kunst sind keine Grenzen gesetzt. Ja,
das hast du politisch schön gesagt. Ach, aber und die wurde jetzt versteigert oder ist die noch bei euch im Katalog drin?
Nein, die wurde versteigert.
Und kannst du verraten, für wie viel?
Ja, müsste ich selber nachschauen.
Okay. Dann vielleicht kannst du es nachreichen, dann kann ich es unten in die Shownotes reinschreiben. Cool. Und das Zweite, was mir im Kopf geblieben ist, die teuerste Kamera der Welt wurde versteigert. Ich glaube 2022?
14,4 Millionen Premium.
Boah, 14,4.
War mal alles sehr überrascht. Also Schätzpreis waren 2 bis 3 Millionen. Der vielleicht ein bisschen konservativ war. Ich sage mal, meine persönliche Schätzung war um die 5. Wir haben vergleichbare Kameras ohne diesen Vorbesitz für etwas über 2 Millionen verkauft. Bei der Kamera jetzt war es eben so, dass das die Kamera vom Erfinder der Leica war, also von Oskar Warnack, die persönliche Kamera. Vor allem für Sammler noch einmal doppelt spannend, eben sowohl der Vorbesitz als auch die kleinen Änderungen, die technischen. Ich sag mal, die Kamera hatte etwas wie einen Prototypenstatus. Da hat man einfach wirklich gemerkt, dass der Erfinder an dieser Kamera gebastelt hat, hier mal ein Gewinde dazu geschnitten wurde und. Und das ist natürlich für Sammler das Nonplusultra.
Das glaube ich dir sofort. Das erinnert mich an die Story von diesem Scheunenfund Porsche, dem 901, ich glaube die Baunummer, was war das, 26 oder so?
Ja, genau.
Und auch eigentlich unverkäuflich bei Porsche und eigentlich witzig zu sehen, was da für eine Analogie zwischen diesen Kameras, alten Kameras und Oldtimer ist. Aber wenn du jetzt sagst, 14 Millionen für so eine Kamera und auch an sich ist die Marke ja in aller Munde, da hörst du auch immer wieder von Leica-Look. Oder da hörst du immer wieder von, ja, es hat so einen speziellen, ja, spezielle Optik. Wie siehst du das? Gibt es diesen Leica-Look wirklich?
Den gibt es auf jeden Fall. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also wie ich sage mal, der Leica-Look bei den modernen Kameras rührt daher, dass wir einfach irrsinnig hochauflösende Objektive haben und durch den hohen Mikrokontrast einfach so eine Art 3D-Effekt entsteht. Der immer nachgesagt wird, bei den alten Kameras sprechen wir oft von diesem Leica Glow, weil die frühen Objektive einfach in den Lichtern oftmals ein bisschen überstrahlt haben, was so ein bisschen so ein cinematografisches Feeling vermittelt hat. Und selbst dieses Feeling hatten wir auch schon, du hast vorhin davon gesprochen, von der teuersten Kamera der Welt. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, die Kamera in Wien auszuprobieren und haben dann wieder ein paar Fotos gemacht. Und auch die sind gestochen scharf und mit einer ganz eigenen Charakteristik. Also die Kamera funktioniert bis heute, funktioniert auch noch immer. Und
die Vorstellung, seid ihr dann, keine Ahnung, zum Drogeriemarkt rübergegangen, habt einen 35mm Film gekauft und eingespannt, oder?
Naja, im Grunde genommen, wir sind auf der Westbahnstraße im 7. Bezirk in Wien. Das ist so ein bisschen eine Fotomeile. Also wir sind da inmitten von vielen anderen Fotohändlern. Wir können quasi gegenübergehen und einen Film kaufen und haben den dann in behüteter Umgebung eingelegt und da im kleinen Rahmen ein paar Probefotos zu machen, um eben wirklich dann auch sicher zu sein, dass die Kamera hundertprozentig funktioniert.
Stark. Also quasi Checkheft gepflegt. Auf jeden Fall funktionsfähig. Ich muss gerade lachen, weil ich im Hinterkopf die typischen Verkaufsanzeigen in den Online-Verkaufsportalen habe. Und da heißt es ja immer, gibt es Kratzer, Dellen, ist sie funktionsfähig oder sonstiges. spannende Sache. Also digitale Leica Mikrokontrast und bei den alten Leicas so ein bisschen der Glow. Wie sieht es bei dir aus? Jetzt bist du Leica durch und durch, auch im privaten Umfeld. Fotografierst du da selber nur mit Leica oder hast du auch andere Kameras?
Ich würde jetzt nicht sagen nur mit Leica, aber hauptsächlich. Also ich bin absolut überzeugt von der Marke und das war auch der Grund, warum ich zu der Firma gekommen bin. Also ich hatte eine Leica, bevor ich bei Leica gearbeitet habe. Ich habe damals mit 16 meine erste analoge damals eine M6 gekauft und eigentlich nie wieder gewechselt. Also alle Kameras sind dadurch irgendwie ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich bin einfach beim M-System geblieben.
Ja.
Ich habe die Kamera heute leider nicht mehr. Hat auch in den letzten Jahren deutlich Wert gesteigert. Leider ein bisschen zu früh verkauft damals schon. Aber bin heute bei einer digitalen M11 und absolut zufrieden. Und sonst gerade für Instagram eben vielleicht noch mit einer Insta360. Und
Hin
und wieder auch mal das iPhone.
Ja, Insta360 habe ich mir vorletztes Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, auch geholt. Ist schon cool, weil es einfach ein ganz anderer Blickwinkel ist, den du damit aufnehmen kannst.
Ja, absolut. Also ich war begeistert von den Möglichkeiten, die das bietet. Und es ist fast ungewohnt, heute ein Video dann zu schneiden, das nicht die Möglichkeit bietet, dass man sich in einer 360-Grad-Kugel bewegt.
Eben. Und vor allem, du hast die Möglichkeit, einfach die gewissen Perspektiven vielleicht im Nachgang noch auszuwählen, hast einfach viel mehr Flexibilität. Toll. Aber lass mich raten, da hast du dann wahrscheinlich die X3 mit dem Leica-Sensor.
Ich habe die X3, ja genau.
Auch da der Marke treu geblieben, cool. Ja, bei mir selber ist die Leica-Historie noch etwas, sagen wir mal, unbewandert oder vielleicht noch nicht voll ausgeschöpft. Angefangen hat es bei mir eigentlich mit einem Objektiv. Also ich komme ja so ein bisschen aus dem Filmemacherbereich und da damals im Studium GH5 von Panasonic gekauft und da war als Kit-Objektiv das Leica 1260mm.
Ja, genau.
Objektiv dabei und fantastisches Objektiv, super vielseitig und da hast du schon so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen dafür, wie es ist, mit einer Leica zu arbeiten. Natürlich in einem sehr, sehr, sehr vielleicht begrenzten Bereich und so kam es auch, dass ich kann mich noch erinnern, im Studium auf meine Magnetpinnwand, habe ich mir so eine Bucketlist draufgeschrieben. Natürlich stand da an Platz 1 der Porsche 924 oder 944 als erste Möglichkeit, einen Porsche zu fahren. Aber was dann, glaube ich, an Platz 2 oder 3 schon stand, war eine eigene Leica zu haben. Und irgendwann ist so ein bisschen diese Wunschvorstellung oder dieser Traum in Vergessenheit geraten. Bis ich dann irgendwann mal wieder auf Kleinanzeigen rumgescrollt habe und plötzlich aufmerksam wurde auf eine Annonce von einer digitalen Leica. Aber jetzt keine typische M11 oder irgendwas Neueres, sondern eigentlich für mich damals unbekannt, nämlich die Digilux 1. Die erste, glaube ich, ja, kommerziell erfolgreichere Digital-Leica-Kamera, oder?
Ja, es gab davor noch die Digilux 4.3. Das war wirklich das erste Modell, die Digilux 1, dann aber, wie du sagst, die erste, die wirklich auf dem Massenmarkt abgezielt hat. Und in meinen Augen bis heute eine coole Kamera.
Ich habe damals nach kurzer Überlegungszeit zugeschlagen aber auch, weil die in einem Kit mit einem Leica SF 20 Blitz verkauft wurde. Beides zusammen für 220 Euro. Habe ich einen guten Deal gemacht.
Ja, ist auf jeden Fall fair. Klingt auf jeden Fall gut.
Mittlerweile habe ich den Blitz auch ganz gut verkauft. Also habe ich, glaube ich, rechnerisch jetzt eine Digilux 1 für, glaube ich, 40 Euro.
Super.
Also wahrscheinlich die günstigste Leica, die man kriegen kann. Aber wie du gesagt hast, obwohl die nur 4 Megapixel hat oder 3,9 Megapixel, die Fotos und die Farben, die sind fantastisch.
Die Digilux hat vor allem den Vorteil, dass der Sensor im Verhältnis zu den Pixeln relativ groß ist. Das heißt, wir haben relativ große Pixel und dadurch einen irrsinnig schönen Dynamikumfang, schöne Farbwiedergabe, relativ wenig Rauschen. Aus heutiger Sicht natürlich. Es ist eine alte Digitalkamera, aber für die damalige Zeit war das echt ein solides Rauschverhalten für eine Kompaktkamera.
Definitiv. Also ich würde sagen, wenn du jetzt nicht zu den schlechtesten Lichtverhältnissen fotografierst, dann merkst du gerade in der Social-Media-Welt, wo heutzutage eh alles nur auf einem kleinen Bildschirm wiedergegeben wird, merkst du eigentlich keinen Unterschied. Wir hatten jetzt auf den Flitterwochen auf Mauritius die Kamera auch quasi als Zweitkamera dabei. Und ich freue mich schon auf die Bearbeitung der Bilder, um zu schauen, was man da noch rauskitzeln kann. Weil klar, ich meine, out of cam schauen die Bilder schon ziemlich cool aus und es sind leider keine RAW-Bilder. Aber tatsächlich kann man die JPEGs auch ein klein wenig noch modifizieren, klein wenig noch anpassen und ohne dass es dann irgendwie komplett absumpft.
Ja, kann man schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall noch was rausholen kann. Ja, wie du sagst, also gerade auf einem kleinen Ausgabeformat bestimmt ausreichend die Auflösung. Beziehungsweise merkt man gerade in den sozialen Medien noch ein bisschen einen Trend in Richtung Vintage-Digitalkameras.
Das stimmt. Das stimmt. Was kannst du dazu sagen? Wie sieht es mit der Nachfrage bei den alten Kameras aus? Die steigt ja stetig, habe ich so das Gefühl.
Das auf jeden Fall. Also wir haben vor ein paar Jahren stark gemerkt, dass analog zurückkommt. Also auch selbst bei der, also auch bei der Leica selbst, wir haben ja immer noch drei analoge Modelle im Programm. Aha. Die immer ein bisschen im Hintergrund waren, eben als die Digitalfotografie aufkam. Aber mittlerweile ist es als Analogfotografie einfach voll zurück. Wir haben irrsinnig viel Nachfrage nach den analogen Kameras. Und jetzt seit, ich würde sagen, einem halben, dreiviertel Jahr vermehren sich die Anfragen. Also ich hatte Wochen, wo ohne Übertreiben zwei, dreimal das Telefon geläutet hat und jemand nach einer Digilux 1 gefragt hat.
Wirklich?
Ja, absolut. Also da entwickelt sich ein bisschen ein Revival zu alten Digitalkameras, ein bisschen dieser VHS-Style, den man ja auch auf den Reels sieht. Also das behaupte ich schon lange, dass dieser Trend kommt und es bewahrheitet sich langsam.
Dann war das ein Glücksgriff, wahrscheinlich wie bei meinem 924S damals. Weil wenn man sich jetzt die Preise auch auf dem Markt für 924 und so weiter anschaut, da geht es auch steil nach oben.
Absolut.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, wenn ein berühmter Vorbesitzer, dann ist es umso besser. Ich habe tatsächlich sogar noch die Originalrechnung und im Vorfeld zu der Episode habe ich auch ein wenig darüber berichtet. Also ich sag mal so, Vorbesitzer war eine Einheit der Bundeswehr, die der NATO unterstellt war. Ist das verkaufsfördernd oder nicht?
Ist die Kamera graviert? Ist sie irgendwie markiert?
Leider nicht.
Gar nicht.
Okay, also ich habe nur einen Wisch, also den Kaufbeleg vom irgendeinem Fotoladen aus Flensburg, der dann quasi die Adressierung an die NATO-Behörde hat.
Aber grundsätzlich, auf jeden Fall ist sie spannender als eine normale Digilux 1. Also ich könnte mir sogar vorstellen, so eine Kamera in der Auktion zu haben. Also es ist durchaus denkbar. Ich glaube nicht, dass jetzt das große Geld damit erzielt wird. Aber ich sage mal, mit dieser Historie, wenn das belegbar ist, kann man da schon mit ein paar hundert Euro rechnen. Einmal ganz aus dem Bauch ausgesprochen.
Witzig. Ich liebe solche Zufallstreffer.
Schade, dass sie nicht mit bunt graviert ist. Also viele Bundeswehrgeräte wurden ja dann mit Bund oder Bundeswehreigentum graviert. Da ist natürlich dann für einen Sammler, also ich hätte noch nie eine Digilux Bundeswehr, wäre ein absolutes Highlight mit Gravur. In einer Nische natürlich, aber wäre schon spannend.
Jetzt wo du es sagst, ich schaue sie mir gerade mal an. Moment, sehe ich irgendwas? Aber also bis auf das, dass sie eigentlich in einem relativ unbenutzten Zustand ist, also in einem sehr, sehr, sehr schönen Zustand, auch mit Zubehör und Verpackung und allem Möglichen. Nee, leider keine Markierung. Ich habe auch den Verkäufer mal drauf angesprochen. Der hat nur mit einem Zwinker-Smiley auf meine Frage, interessanter Vorbesitzer, und der, ja, Zwinker-Smiley. Mehr hat er nicht geantwortet oder durfte vielleicht auch nicht antworten. Man weiß es nicht.
Aber super, es ist absolut schlüssig. Also es ist ja bekannt, dass die Bundeswehr nicht gerne Leica fotografiert hat oder immer wieder Leica-Kameras hatte. Wir merken momentan auch einen ganz starken Trend zu diesen Kameras. Also bisher waren es immer die schwarz lackierten Leicas, die höchsten Sammlerpreise erzielt haben. Mittlerweile sind es die Olivgrünen, die in den Auktionen irrsinnig ausbrechen und stark gesucht werden. Das gab es eben bei den M-Kameras relativ häufig, gab es eigentlich von fast jeder Kamera, von jeder älteren M-Kamera eine Version für die Bundeswehr in grün. Und Erst neulich haben wir eine für fast 400.000 Euro versteigert, eine M4 Bundeswehr.
Bitte was? 400.000? Okay, gut. Dann, also, falls jetzt irgendwie jemand auf der Suche bei Großmutter, beim Opa oder auf dem Flohmarkt ist, wonach soll er Ausschau halten? Also olivgrün, schwarz-matt hast du erwähnt?
Ja, Digilux also 1 vielleicht
noch? Schwarz lackiert, genau. Wonach soll er noch schauen? Gibt es noch irgendwelche Tipps, Tricks, Gefahren?
So der typische Dachbodenfund ist die goldene Leica mit Luftwaffengravuren. Mhm. Die ist aber zu, ich würde fast sagen, 100% falsch. Also eine goldene Leica mit Kriegsgravuren gibt es eigentlich gar nicht. Das sind meistens Fälschungen aus der Sowjetunion. Mhm. Alte FET-Kameras, alte Sorki-Kameras, die dann einfach irgendwann oder schon ganz am Anfang eine Leica-Gravur bekommen haben, die dann oft noch nachgraviert wurden mit Reichsadler, Luftwaffeneigentum und sonstigen, um es ein bisschen im Verkauf zu fördern. Und das sind auch die typischen, unter Anführungszeichen, Leica-Kameras, die man auf Flohmärkten findet.
Ah, okay. Also das wäre eine Fälschung, auf die man eher achten sollte.
Genau. Also da muss man, das ist eben meistens, wenn man etwas findet, tendiert schon dazu, dass es eher sowas ist. Es kann natürlich immer sein, dass man ein Schmuckstück am Dachboden hat, ist aber eher die Ausnahme.
Okay, und wenn man so vielleicht ein bisschen Ausschau hält, wonach würdest du empfehlen, sollte man schauen?
So allgemein. Oder?
Allgemein, genau. Also allgemein, wenn man sich jetzt eine klassische Leica zulegen möchte, vielleicht noch nicht das Budget für eine aus eurer Auktion hat, welche Modelle empfiehlst du? Wie sieht's aus? Kann man die Kameras reparieren lassen oder selber reparieren? Filmvorhang, habe ich da gehört, könnte eine Gefahr sein.
Also grundsätzlich reparierbar ist so gut wie alles. Mhm. Man muss ein bisschen vielleicht die Servicekosten abwiegen, ob es Sinn macht. Also wenn man jetzt die schlechteste Schraubleica am Flohmarkt findet. Schraubleica, zur Erklärung, sind die Kameras mit den Schraubgewinden statt Bajonetten. Mhm. Später haben wir das Bajonett gehabt im M-System. Davor hatten wir Schraubobjektive. Und das sind auch die Kameras, die eher gefälscht werden und die man eher am Flohmarkt findet. Selbst wenn man da eine echte findet, muss man auf jeden Fall schauen, dass die Verschlusstücher in Ordnung sind, weil der Tausch vom Verschlusstuch einen Techniker schnell mal 10 Stunden kostet. Kann man dann aufrechnen, ist man schnell mal im vierstelligen Preisbereich.
Okay.
Da macht es dann absolut keinen Sinn mehr. Um auf die Frage zurückzukommen, der technische Zustand ist natürlich wichtig. Wenn man jetzt irgendwo eine Kamera kauft, die lang gelegen ist, dann ist das einfach wie bei allen anderen mechanischen Dingen, seien es Armbanduhren, seien es Oldtimer, wenn es ja 10, 15 Jahre rumgelegen ist oder rumgestanden ist, braucht es einfach ein größeres Service, das man einfach einkalkulieren muss und dann abwiegen muss, ob das finanziell oder wirtschaftlich noch Sinn macht, das Ding zu kaufen oder zu revidieren.
Naja, dann kommen die Standschäden und auch wenn es dann außen vielleicht noch ganz okay aussieht, man weiß nicht, was unter der Haube steckt. Ja. Auch wieder interessante Parallele. Okay, du hast auch schon erwähnt, analoge Fotografie explodiert regelrecht. Logischerweise dann auch die Nachfrage für die analogen Filme. Gibt es da irgendwie eine Idee oder einen Tipp, wo man vielleicht noch günstigere Filme erhalten kann? Oder muss man wirklich in den sauren Apfel beißen und bis zu 15 Euro für eine Filmrolle ausgeben?
Also ich habe unlängst mitbekommen, dass die Filme wieder eine Spur günstiger geworden sind. Mhm. Ich glaube, es ist einfach eine Art eine Materialknappheit. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Aber natürlich, die Preisentwicklung war spürbar. Ich kann mich erinnern, als ich noch viel analog fotografiert habe, hat eine Rolle Kodak Portra, ist übrigens meine absolute Filmempfehlung, 8 oder 9 Euro gekostet. Und heute sind wir schnell mal bei 18, 19 Euro, was natürlich doch ein ganz anderes Kaliber ist.
Und weil du dich generell klassischen Kameras auskennst, für den Einstieg kannst du da auch irgendwelche anderen Modelle, vielleicht günstigere Einstiegsmöglichkeiten empfehlen? Also ich selber habe zum Beispiel eine Canon AE1, die finde ich eigentlich ganz gut. Für die ersten Gehversuche, aber kennst du da noch irgendwelche anderen Modelle?
Ich sage mal, grundsätzlich muss man abwiegen, was man genau möchte. Möchte man eine Kompaktkamera, dann gibt es wieder ganz andere Empfehlungen. Da kann man zum Beispiel für eine einfache Kompakte bei Yashica schauen. Mhm. Leica hat zum Beispiel die Minilux oder die Mini 3, die auch super gute Kameras im leistbaren Preisbereich sind. In Sachen Spiegelreflex würde ich ganz ehrlich empfehlen, sich an die großen Hersteller zu halten, sei das Canon, Nikon, möglicherweise Minolta, war auch meine erste Analogkamera, war eine Minolta. Mhm. Und da macht man eigentlich nichts falsch. Gerade, wie du sagst, Canon AE1, super coole Kamera, hat ein paar technische Schwierigkeiten manchmal, die neigen zum Keuchhusten. Das ist ein ganz bekanntes Problem, dass sie gingen, als hätte man einen Husten, wenn man auslöst. Das ist aber relativ leicht behebbar.
Okay.
Und das Objektivsystem ist grandios. Also FD gibt es so gut wie alles vom 15mm bis zum 1600mm Objektiv.
Ja.
Und es ist insgesamt ein irrsinnig leistbares System in meinen Augen.
Tatsächlich war eigentlich mein Beweggrund damals, die Canon zu kaufen, weil ich auf Micro Four Third für die Panasonic die ganzen FD-Objektive adaptieren konnte. Und wo kriegst du schon 400mm Festbrennweite für 10 Euro oder sowas hinterher geworfen?
Absolut. Und das Glas ist nicht schlecht.
Eben, eben. Also das... Ich bin gerade am Überlegen, was für Objektive. Genau, so eine 400mm Festbrennweite habe ich, die dann auf Micro Four Third dann, glaube ich, Richtung 600 tendiert oder 800 sogar mit dem Kauffaktor. Ja. Und dann noch 28 oder 24mm Festbrennweite von Canon. Also das sind tolle Objektive und dementsprechend habe ich dann auch mal ein bisschen die Canon ausprobiert. Tolle Fotos. Aber wie gesagt, nachdem Filmpreise so teuer sind, überlegt man sich es 2-3 Mal. Und inzwischen ist es fast günstiger, mit einer Polaroid zu fotografieren.
Ja, langsam, ja. Aber selbst im Canon-System gibt es absolute Gusterstückeln. Also wenn man zum Beispiel schaut, Canon FD, das 24 1,4, das bringt gut und gerne 8.000-9.000 Euro auf eBay. Oder
echt?
Wo auch immer.
Ja. Wow.
Also 24-1,4, da gibt es ein paar wirklich ausgefallene Canon-Objektive, die auch im Sammlermarkt stark gesucht sind. Also auch sowas taucht bei uns in Auktionen und im Geschäft auf.
Wow, wow. Und wie sieht es bei euch aus mit Zeiss-Objektiven? Verkauft ihr die dann oder versteigert ihr die dann auch?
Ja, ist ganz unterschiedlich. Also Zeiss für Contax, hat ja gerade bei den alten Contax gab es ja viel Zeiss. Hasselblatt-Objektive sind meist Zeiss, also die gerade von den klassischen Hasselblatts, später waren sie dann Fuji, ist natürlich auch in unseren Auktionen und im Geschäft sowieso vorhanden.
Wenn ich mich nicht täusche, war sogar doch, glaube ich, die Hasselblatt-NASA-Kamera, die dann auf dem Mond war, hatte Zeiss-Objektive.
Genau, ja. Das war das Biogon. Grandioses cool. Objektiv.
Was würdest du empfehlen? Analog fotografieren und dann digital einscannen heute oder digital fotografieren und den Look eher Richtung Vintage zu verändern?
Das ist so eine Grundsatzfrage, die irrsinnig schwer zu beantworten ist. Auch da können wir die Parallele zum Fahrzeug ziehen. Es ist wahrscheinlich nicht irgendwie sinnvoll rechtfertigbar, warum man mit einem alten Fahrzeug spazieren fährt. Ein neues Auto wäre um vieles besser, würde dabei weniger verbrauchen, der Rücken tut nicht weh und gibt so viele Gründe, warum ein altes Auto keinen Sinn macht. Ich glaube, bei der analogen Fotografie ist es einfach so ein bisschen eine Rückbesinnung, ein bisschen wie bei der Schallplatte. Es gibt doch auch die Liebhaber, die bei der Schallplatte meinen, dass der Klang vielleicht wärmer ist, aber er ist technisch definitiv nicht besser als ein hochauflösendes Digitalfile.
Ja.
Es ist einfach ein bisschen eine andere Herangehensweise bei der Analogfotografie. Mein Workflow war lange, Fotografie, also analog fotografieren und dann scannen, weil es immer noch ein komplett anderes Ergebnis bringt. Also ich habe heute mit der M11 und selbst mit Portra-Filter für Lightroom, kommt man nicht auf diesen Look hin. Also Film ist schon nochmal immer was Eigenes. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Aber wenn man sich das von der Nähe anschaut, diese Kornstruktur, dieses Rendering vom Film ist einfach anders. Das Digitale ist viel vertuscht, viel weniger. Es ist viel exakter und das kann ich dann auch nur mit Mühe wieder wegnehmen. Natürlich kann man die Auflösung reduzieren, natürlich kann man Rauschen und Korn hinzufügen. Es ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist.
Ja, ja.
Farben und Sonstiges, das ist natürlich. Also auch wenn ich mit meiner digitalen ein Foto mache, dann versuche ich die Farben ein bisschen an den Kodak Portra anzupassen. Aber ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, ich reduziere die Auflösung und ich füge da Rauschen und Korn hinzu.
Ja, okay. Ja, es ist interessant, weil gerade technisch werden die Kameras immer besser, aber du erlebst so wirklich in dieser Fotografie-Szene diese Rückbesinnung zu diesem Look, zu diesem älteren Look, zu diesem teilweise unsauberen Look. Und da haben die Leute Profikameras für ja, mittlere vierstellige Beträge und schrauben sich dann Promist-Filter vorne drauf, um gerade diesen Glow wieder zu bekommen. Und ich bin selber so einer. Zwar nicht auf einer sehr teuren Kamera, sondern nur auf einer Fuji X100. Aber das ist halt auch so der Way to go, um ein bisschen vielleicht diesen Vintage-Look zu bekommen. Und vielleicht ist es so, wie du gesagt hast, mit der Schallplatte, so dieses warme Gefühl, vielleicht auch so ein bisschen diese Rückbesinnung auf andere Zeiten, vielleicht auch, ja, wenn man sich heute mal die Zeit anschaut, vielleicht teilweise bessere Zeiten in der Vergangenheit. Und vielleicht auch so mit diesem Workflow, den ja analog zu fotografieren, dann auch einzuscannen, zu entwickeln, also im Vorfeld so eine Art Entschleunigung. Also vielleicht auch diese Präzision, dieses Handwerkliche. Ja, da kann man schon sehr viele Parallelen ziehen.
Absolut. Und auch was du sagst, dieses Adoptieren von alten Linsen ist absolut legitim und irrsinnig spannend. Wir haben bei der Leica M den großen Vorteil, dass wir das Bajonett behalten haben. Also wir sind zwar mit einem Adapter bei den Schraubobjektiven, aber wir sind im Grunde kompatibel mit allen Objektiven, selbst bei der letzten, bei der M11. Mhm. Das heißt, man kann ohne weiteres ein Objektiv aus den 50ern oder sogar eben mit diesem Adapter ein Objektiv aus den 30ern verwenden und da eben einen ganz besonderen Look erzielen. Und das machen auch viele Leute. Also ganz viele Kunden fragen bei uns explizit, die haben ein modernes hochauflösendes sphärisches Objektiv und suchen als zweites noch ein 35 1,4 aus den 60ern, weil das Rendering einfach ganz anders ist, gerade für Porträtarbeiten, für Menschen, alles, was so ein bisschen einen Heiligenschein haben soll, ein bisschen weich sein soll. Da ist das irrsinnig stark nachgefragt und absolut coole Möglichkeit, da ein bisschen Auflösung rauszunehmen.
Um die Metapher weiter fortzuführen, die Tendenz geht zum Zweitobjektiv.
Das auf jeden Fall.
Aber echt coole Thematik. Was auch interessant ist, nur weil du ein altes Objektiv hast, heißt es dann natürlich nicht sofort, dass du bessere Fotos machst. Also das Thema ist auch wieder Parallele zum Oldtimer. Man muss auch damit umgehen können und es ist nicht zu vergleichen mit einem modernen Auto. Weil bei so einem alten Objektiv hast du auch keine Bildstabilisierung oder Autofokus oder sonst irgendwas, sondern du musst dich wirklich damit auseinandersetzen und dann bewusst sagen, okay, wie stelle ich das korrekt ein?
Absolut. Würde ich aber hier auch unterscheiden, genauso wie beim Oldtimer. Es gibt Leute, die kaufen eine alte Kamera, weil sie sie haben wollen, aus Sammlergründen, stellen die Kamera ins Regal, machen vielleicht jetzt mal Probeaufnahmen, haben aber vor sich selbst, und das sagen sie auch ganz offen, absolut keinen künstlerischen Anspruch, ein gutes Bild zu machen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es genauso im Oldtimer-Segment Menschen, die ein Fahrzeug kaufen und jetzt nicht damit auf die Rennstrecke müssen oder die jetzt nicht ihr Fahrkönnen bis ans Letzte ausreizen müssen damit. Oder gar nicht die Intention haben, die fahren vielleicht mal raus aus der Garage und wieder rein. Ich bin mir ganz sicher, dass es so Leute gibt, gerade im Sammlerbereich von Fahrzeugen.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Glücklicherweise sind wir hier jetzt in der Bubble, in der sich auch der Grundehrlich-Podcast bewegt, eher von dem Schlag, die Oldtimer für das zu nutzen, für das sie kreiert wurden. Also um zu fahren, um sie zu verwenden. Ich gehe mal davon aus, du bist auch so einer, weil sonst hättest du dir keinen 924 geholt, oder?
Ja, absolut. Also fahren über alles. Ich liebe das, also auch wenn was Treffen angeht, also mir ist es bei weitem lieber, irgendwie zu einem Treffen zu fahren mit einer Ausfahrt, wo man ein bisschen rumkommt, als da stundenlang auf irgendeinem Parkplatz zu stehen und andere Autos anzuschauen. Und ja, also ich würde mich auf jeden Fall als Fahrer bezeichnen. Wir sind irrsinnig oft bei Oldtimer-Veranstaltungen dabei, Bergsprints gefahren, einmal ein Trackday geplant im April zum ersten Mal mit dem 924. Und also er wird schon bewegt.
Sehr schön. Und jetzt mal das Thema auf den 924 überschwenken. Wie bist du zu dem gekommen? Und ja, das ist ja auch kein Museumsstück, hast du mir im Vorfeld geschrieben.
Genau, also ich hatte ursprünglich einen E46 den ich einfach als Alltagsauto genutzt habe. Bin dann aber in die Stadt gezogen, wohne jetzt da eben im 7. Bezirk in Wien und habe eigentlich absolut keine Verwendung für ein Auto. Ich kann zu Fuß zur Arbeit gehen, ich kann zu Fuß jede größere Handelskette erreichen. Mhm. Gibt absolut keinen Grund, hier ein Auto zu haben. Und da ist dann irgendwie die Idee aufgekommen, ein Oldtimer wäre doch spannend. Hab dann ein bisschen rumgeschaut und gibt ja einiges, was interessant ist, und bin immer wieder am 924 hängen geblieben. War damals eben Preis-Leistung auch noch ein geniales Fahrzeug. Mhm. Hab dann den günstigsten mit Pickel. Ich weiß nicht, habt ihr in Deutschland, glaube ich, ähnlich mit dem TÜV. TÜV,
genau.
Ja, genau. Hab dann den günstigsten mit Pickel gekauft und bin da ein bisschen naiv rangegangen. Also so mal gekauft und dann eher so gedacht, ich kaufe mir jetzt ein schönes Lenkrad und schöne Felgen und dann ist das erledigt. Realität war dann doch ein bisschen anders. Also es gab dann doch einige technische Probleme auszumerzen. Ich habe wirklich alles durch. Die Transaxelwelle getauscht. Es ist wirklich technisch ist es ein Neuwagen mittlerweile.
Ja, das kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt vor. Bei mir genau das gleiche Thema. Günstigster 924S mit Rest-TÜV und dann, ja, fangen wir mal an, von vorne alles zu machen. Cool. Was hast du noch so an dem Auto machen müssen? Also beschreib mal kurz so die Odyssee.
Kopfdichtung natürlich. Okay. Also es war immer wieder was anderes. Die Kartronik ist komplett überholt. Also wirklich jedes Teil einzeln. Es kommt immer dann so in, es war eine Rolling Restoration, sagt man so schön. Mhm. Also ich habe das Fahrzeug, ich habe den nicht gekauft und habe ihn in die Garage gestellt. Die Möglichkeit habe ich gar nicht und den dort komplett zerlegt. Also ich parke Kleider in der Tiefgarage mit anderen Menschen und habe das dann so sukzessive, immer wenn was angefallen ist, halt repariert. Hatte dann irgendwann eine komplette Kartronik durch, eben die Transaxelwelle, das war ein Riesenaufwand. Die Kupplung ist gemacht, viele Sachen. Gar nicht, das Getriebe war zweimal draußen.
Wow.
Also ständig irgendwas. Mittlerweile muss ich aber sagen, ist er echt brav. Es ist mittlerweile wirklich jedes Lager, jede Gummibuchse, jedes Schrauberl in dem Fahrwerk ist neu. Das spürt man dann auch. Also wenn ich zurückdenke, wie der 924 gefahren ist, als ich ihn abgeholt habe, das war schwammig. Ich war schon ein bisschen unglücklich, vom E46 umzusteigen, weil das... Mhm. Der doch ein anständiges Fahrwerk hatte. Ja. Und das war immer unpräzise. In der Kurve konnte man nicht wirklich einschätzen, was passiert jetzt. Mhm. Kommt das Heck, kommt es nicht? Das war alles ein bisschen schwammig. Und jetzt, durchrepariert, merkt man schon, fährt er sich auch wie ein kleiner Sportwagen.
Das auf jeden Fall. Also ich finde das Schöne ist, du hast Spaß auch in den Geschwindigkeiten unter 100 km/h.
Absolut.
Mit der tollen Straßenlage. Also ich finde auch ein super, super war Einstiegs-Porsche beziehungsweise Einstiegs-Sportwagen. Wie sieht es mit deinem Fuhrpark sonst aus? Also E46 hast du nicht mehr, 924, aber auf deinem Instagram-Profil kann ich übrigens unten auch verlinken, Hausmeister-Porsche. Schöner Begriff.
Danke.
Da habe ich aber auch noch ein anderes Auto gesehen. Erzähl mal über das andere Auto.
Genau, also Anfang diesen Jahres, im April, habe ich dann noch einen Fiat 126 gekauft. Das ist ein Auto, das mich immer fasziniert hat. 23 PS, luftgekühlt, zwei Zylinder im Heck und Heckantrieb. Ideale Kombi.
Cool.
Habe mich dann ein bisschen umgeschaut, war dann eine relativ spontane Entscheidung, weil ich den eben gesehen habe. Der stand dann in Tirol und ich bin dann mit einem Freund mit blauen Kennzeichen, also mit den Überstellungskennzeichen mit dem Zug hingefahren, schon relativ überzeugt, dass ich den jetzt mitnehme. Und dann sind wir dann tatsächlich von Tirol über die Alpen nach Wien gefahren im April.
Boah, cool.
Das hat funktioniert. Also wir hatten einmal eine Panne auf einem Supermarktparkplatz, weil die Bremse gesteckt ist. Mhm. Freund ist zum Glück Mechanikermeister. Mhm. Konnten uns dann ganz gut selbst helfen zum Glück und sind dann ohne weitere Probleme in doch 9,5 Stunden und dreimal tanken, damit wir nach Wien fahren. Aber
cooler
es hat funktioniert und er hat uns nach Wien gebracht. Ich hätte es nicht geglaubt. Also wir hätten beide nicht dran geglaubt, ein Auto, das... Vor allem, wo der Vorbesitzer sagt, ist ein bisschen gestanden, braucht sicher was, so unproblematisch nach Wien zu bringen auf so einer Strecke. Und ich bin dann noch die ganze letzte Saison damit gefahren, ohne irgendwelche Probleme. Also es war eine angenehme Abwechslung zum 924, muss ich ehrlich sagen.
Stark. Hast du dann so ein bisschen Go-Kart-Feeling in dem Auto?
Absolut. Also das fährt irrsinnig lustig, das ist irrsinnig wendig und auch gar nicht so schwach. Er hat zwar doch 600 Kilo, also er ist jetzt gar nicht so leicht, aber die 23 PS, man kann im Verkehr mitschwimmen. Es ist natürlich keine Rakete, aber es ist irrsinnig lustig zu fahren und die Wahrnehmung ist irrsinnig gut. Also die Leute auf der Straße reagieren irrsinnig positiv auf das Auto. Also im 924 hatte ich noch nie den Fall, dass mir Rennradfahrer und Polizisten den Daumen nach oben geben.
Echt?
Habe ich im 126 doch regelmäßig.
Ah, das ist spannend, weil diese Wahrnehmung, diese Außenwahrnehmung, die ist mir beim 924 tatsächlich doch positiv aufgefallen. Ist halt ein Auto, was du bei uns in Deutschland jetzt im Straßenbild selten siehst. Mhm. Und da dann auch immer die Begeisterung, gerade bei kleinen Kindern, die sich dann ursinnig freuen, wenn die Klappscheinwerfer dann aufgehen, die ich dann extra schnell anmache. Also ich finde überhaupt solche bodenständigen, solche grundehrlichen, doppelt sich sogar der Titel vom Podcast hier, solche Oldtimer einfach, die nicht so abgehoben wirken, sondern
absolut,
die man auch verwenden kann, die vielleicht auch irgendetwas in der Story Interessantes haben, bei dem man hängen bleibt. Also ich meine beim 924, ich finde, es ist ein zeitloses Design. Also ja, manche sagen hässlicher Ferrari, manche sagen aus der Historie her irgendwie Maurer-Porsche, Hausmeister-Porsche, Hausfrauen-Porsche, gibt es 1000 Spitznamen. Aber ich finde trotzdem, also an dem Auto siehst du es eigentlich nicht an, dass der irgendwie Mitte der 70er entwickelt wurde und dann in den 80ern Porsche in einer Zeit rettete, in der es mit Ölkrise etc. eigentlich eher schwer ging.
Absolut, wie du sagst, weil es ist auch im 924 die Wahrnehmung bestimmt anders, als wenn man jetzt in einem dicken Supersportwagen aufkreuzt. Ja. Das auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall zugänglicher. Wie du sagst, zugängliche Oldtimer. Und wie du sagst, das Design ist irrsinnig zeitlos. Und da ist immer irrsinnig spannend, wenn ich mit Freunden spreche, die keinen Zugang zu Autos haben und nicht verstehen, warum der 911er eigentlich sowas ist, das man vielleicht irgendwann einmal haben will, weil sie den 924er anschauen und sagen, Dennis, das ist das schönere Auto. Also rein aus ästhetischer Sicht, gerade im Künstlerbereich oder so, wenn jetzt absolut kein Zugang, wenn dieser Mythos 911 nicht mitschwingt.
Ja.
Wenn es wirklich nur um Formsprache geht, ist der 924 vielleicht wirklich das schönere Auto.
Absolut. Und auch zum neueren Auto, also zum Nachfolger 944, viele, also Automobilinteressierte sind ja dann eher dem 944 zugeneigt. Aber ich muss sagen, also die tatsächliche Vollendung, und da freue ich mich so drüber, ist eigentlich von diesem Transaxle im 924S. Also klar, 928, V8,
ich liebe
ist krass, aber ich weiß nicht, das ist ein Haifisch auf der Straße. 968 schon wieder irgendwie ein bisschen zu modern. Klar, zu seiner Zeit damals den größten Vierzylindermotor. Aber der 924S mit der schmalen Karosse, mit dem Motor vom 944, das ist eigentlich die Formvollendung vom Transaxle.
Ja, absolut.
Ich finde überhaupt solche Designklassiker ultra spannend. Ich weiß nicht, ob du die Podcast-Folge gehört hast, aber auch zum Beispiel im Kaffeebereich habe ich mir dann irgendwann mal eine La Pavoni organisiert und auch restauriert, weil das ist auch so ein zeitloser Klassiker und genauso auch die Entschleunigung, die Präzision, das Handwerk, einen Kaffee zu machen, den Frust, den du hast, wenn dann irgendwelche Dichtungen lecken.
Das gehört dazu, genau. Das macht das Hobby spannend. Dann wird es zum Hobby. Dann wird Kaffee kochen zum Hobby. Das kann ich 100% nachvollziehen.
Zum Hobby und zur Leidenschaft.
Ja.
Fällt dir spontan, jetzt waren wir so bei Designklassiker, fällt dir noch irgendwas ein, ein Designklassiker, den man vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hat, der aber vielleicht auch Sammelpotenzial hat? Ich bin gerade selber am Überlegen, was gibt es denn?
Naja, ich sage mal, die so 1er Golf, 2er Golf ist vielleicht im Fahrzeugbereich interessant. Mhm.
Und auch außerhalb Automotive-Welt, also irgendwie, ich war jetzt am Überlegen, Möbelstücke könnte ich mir noch vorstellen, dass das irgendwie noch Sammlerobjekte sind.
Da gibt es auch, ich sage mal, Designklassiker gibt es viele, ob sie dann sammelbar und ein Wertsteigerungspotenzial haben, sei dahingestellt, aber so ein Designklassiker, der mir immer wieder in den Kopf kommt, ist der Adidas Superstar. Das ist einfach genauso wie der 911er oder der Leica M, einfach ein Design-Klassiker seit Jahrzehnten, der immer geht, der tragbar zum Anzug sowie zur Jogginghose.
Gute Idee eigentlich. Und weil du vorhin jetzt angefangen hast, noch Einstieg Automotive, Golf 1, ja, sehe ich auch. Wobei, die sind halt sehr, sehr, sehr verbastelt inzwischen. Also da noch irgendwie irgendwas zu finden, was in einem guten Originalzustand ist, schwierig.
Leider schwierig, ja. Also ich schaue immer wieder, also ich schließe nicht aus, dass irgendwann noch ein Fahrzeug dazukommt. Aber vollkommen an die Seite. Ich meine, ich sage mal, ein ganz am Boden gebliebener Einstieg und Klassiker ist wahrscheinlich so ein 190er Mercedes. Die gibt es wie Sand am Meer, sind günstig, sind auch, habe jetzt nicht viel Ahnung von Mercedes, aber es wird ihnen immer nachgesagt, dass das quasi unkaputtbar ist.
Ja, Ersatzteillage ist auf jeden Fall sehr gut, so viele wieder gebaut.
Sehr gut, ist günstig.
Das stimmt.
Ist, glaube ich, ein guter Einstieg, wenn man in diesem Bereich will.
Ich habe da eine unpopuläre Meinung, aber ich bin felsenfest überzeugt. ich glaube noch 3 oder 4 Jahre, dann gibt es die ersten mit H-Kennzeichen. Der erste Audi TT.
Ich liebe den TT. Ja, und ich bin heute noch an einem TT vorbeigegangen und habe mit einem Kollegen über den TT geschwärmt.
Ich sag's dir, dieser Audi TT, der wird noch zum Klassiker. Gerade jetzt, wo Audi ihre Roadster eingestellt haben. Ja, doch.
Ist so lustig, weil wir gerade erst heute darüber geredet haben, weil ich auch so ein bisschen nach einem Daily schaue und ein TT wäre halt genau irgendwas dazwischen. TT kann im Grunde noch draußen stehen, muss nicht unbedingt in die Garage und ist auf jeden Fall alltagsfest.
Da gibt es, es gibt ein Sondermodell, wenn ich einen mir holen würde, dann würde ich den nehmen. Außen dunkelgrün, also dunkelgrün Metallic und innen schönes, hellbraun, Cognacbraun und die Nähte sind so wie bei so einem Baseballhandschuh.
Okay.
Und
das ist jetzt nicht im Kopf interessant.
Ich suche dir den mal raus und schicke ihn dir mal zu, weil der sieht super schön aus. Und ansonsten Motorisierung, da gab es einen
1.8T.
Ja, 1.8T, aber es gab auch die
3,2 Liter V6.
Genau. Mit der DSG-Schaltung, das wär ein Traum.
Absolut, ja. Ich tendiere eher zur Handschaltung, also wenn man es aussuchen kann, hätte ich ihn, glaube ich, lieber handgeschalten und Allrad. Das ist immer so ein bisschen ein TT-Problem, es sind halt viele Fronttriebler dabei.
Ja.
Das ist sowas, was ich so grundsätzlich bei mir so ein bisschen ausschließe. Ich habe mir so vorgenommen, eher beim Heckantrieb zu bleiben oder zumindest ein Allrad.
Aber ich glaube, den V6 gab es nur als DSG.
Den gab es nur? Das kann sein, ja.
Ich glaube ja, weil... Sonst wäre ich nämlich auch eigentlich handgeschalten, aber irgendwie habe ich im Hinterkopf mir immer gesagt, okay, der mit dem DSG und ich glaube, den hast du nicht handgeschalten.
Schade, aber
wenn es einer der Podcast-Hörer besser weiß, gerne schreiben, den werde ich gebührend zitieren in einer der nächsten Episoden. Cool, jetzt kommen wir langsam schon... Richtung Ende des Podcasts. Ich habe noch auf meinem Notizzettel 2 Fragen. Die erste Frage, ein bisschen noch zurück zu dem, mit dem wir eingestiegen haben, zur Marke Leica. Kennst du irgendeinen Fakt, der vielleicht interessant für die Zuhörer sein kann, der vielleicht irgendwie ein bisschen unbekannt ist zur Marke oder vielleicht auch zu einem Kameramodell? Irgendein Wissensnugget, dass man sagt, nach dem Podcast kommt man schlauer raus.
Ich sag mal, es ist kein komplett unbekannter Fakt, aber vielen ist nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet. Leica hat die Kleinbildkamera erfunden. Und das schlagt sich in der Fotografie ganz deutlich nieder. Wenn man sich da Bilder aus, ein gutes Beispiel ist, wenn man sich Bilder aus dem Ersten Weltkrieg anschaut und Bilder und Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg, wie viel mehr Dynamik die moderneren Fotos haben. Mhm. Also Leica hat es einfach geschafft, die Kamera beweglich zu machen. Vor der Leica haben wir einfach auf Plattenkameras unter Tüchern auf Stativen fotografiert und genauso hat die Fotografie ausgesehen. Ganz egal, ob das Reportagefotografie war, ob das die Porträtfotografie war, es war alles sehr statisch, sehr an der Malerei angelehnt, eher man sitzt da und hat eine Belichtungszeit von ein paar Minuten bei natürlichem Licht und durch die Leica ist das Ganze dann tragbar geworden und das hat die Fotografie einfach grundlegend verändert, so dass wir heute die Bilder haben, die wir heute sehen. Die Kamera in der Westentasche, die um die Welt reist.
Das ist mal eine Aussage. Cool. Also ja, lasse ich als Fakt durchgehen. Sehr, sehr schöne Sache, Dennis. Cool. Und jetzt habe ich bei mir ja immer die Kategorie Sharing is Caring. Ja, fällt dir irgendein Content aus der Oldtimer-Welt oder irgendwie aus diesem Interessensgebiet, Design-Klassiker oder sowas, fällt dir irgendwas ein, was du vielleicht die letzten 2, 3 Wochen gesehen hast, was dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
Bah, da gibt es so viel. Das ist so schwierig. Also ich sage immer, der Content von diesem FAT, dieses Ferdinand Porsche, diese Ecke ist immer ganz spannend, dieses Ice Race in Zell am See und dieses Restaurant, das sie eröffnet haben auf der Hochhackenstraße, ist auf jeden Fall ein Fixpunkt für mich im Sommer. Sonst sehe ich ganz viele interessante Sachen. Also der kleine Fiat 126, der ausschaut wie ein Lancia Delta. Ich glaube, er heißt irgendwie Delta X2 Evo oder sowas, das Profil. Hat auch relativ viel Follower. Der fällt mir auch immer wieder auf. Aber das Spektrum ist so breit.
Dann haue ich auf jeden Fall das Profil, das kannst du mir nochmal kurz zuschicken. Das haue ich dann auf jeden Fall mal in die Shownotes rein für die Zuhörer. Cool, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwelche Fragen vielleicht? Jetzt habe ich dich mit Fragen gelöchert. Ist dir noch irgendeine Frage offen geblieben?
Nein, ich glaube, bin gut.
Gut, super. Dann vielen, vielen Dank, Dennis, dass du heute zu Gast warst. Ich denke, es war eine sehr, sehr, sehr spannende Folge. Auch ein sau cooler Start in 2024 für den Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Cool, vielen Dank für die Einladung nochmal. Danke dir.
Danke dir. Also dann, servus.
Servus.
Am Ende hätte ich Sharing is Caring mäßig auch noch eine Empfehlung. Ich habe euch, glaube ich, mal in einer der Restaurationsepisoden von dem Forum erzählt, aus dem ich super viel Wissen über die Restauration oder zur Restauration von meinem 924S bekommen habe. Das war ja die Transaxle Garage. Die feiert 2024 ihr 10-jähriges Jubiläum und hat wie fast jedes Jahr einen richtig, richtig coolen Kalender rausgebracht. Einmal als Wandkalender und einmal als Tischkalender. Falls ihr Interesse habt und noch kein Kalender eure Wand schmückt, dann verlinke ich euch mal ein Profil unten in die Caption, wo ihr dem Kai schreiben könnt und euch ein Exemplar sichern könnt. Hashtag unbezahlte Werbung. Aber ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sammlung von Transaxle-Modellen aus der Community in einem schönen, ja, Schreibtischschmückstück beziehungsweise Wandschmuck. Also ich schaue gerade auf den Schreibtischkalender. Ich hoffe, die Episode hat euch da draußen genauso viel Spaß gemacht wie mir bei der Aufnahme. Ich persönlich fand das Thema super spannend und die Einblicke in die klassische Fotografie sehr, sehr, sehr interessant. Und ja, falls euch der Podcast oder die Episode auch gefallen habt, teilt die gerne mit jemandem aus eurem Kreis, der auch Interesse für Oldtimer-Fotografie hat. Gebt gerne auch mal 5 Sterne dem Podcast und dann hören wir uns bald wieder zur nächsten Episode. Bis dann, servus, ciao, euer Amadeus.